Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei dieser 56. Folge vom Atlantic Talk Podcast. Ich bin Oliver Weiland und ich danke Ihnen als Ihr Host und Moderator, dass Sie sich heute gemeinsam mit meinem Gast und mir diesem schwierigen Thema des Krieges in Israel zuwenden. Es ist gut, mit dem Journalisten und Schriftsteller Werner Sonne, einen langjährigen Kenner des wunderschönen und doch immer wieder so zerrissenen Landes Israel, zu Gast zu haben. Werner Sonne war 1973, also vor 50 Jahren beim Ausbruch des Yom Kippur-Krieges, schon als junger ARD-Reporter in Israel, und er war auch am 7. Oktober 23, am Tag des grausamen Überfalls der Hamas in Israel. Über mehrere Jahrzehnte hat Werner Sonne die Außen- und Sicherheitspolitik der verschiedenen israelischen Regierungen beobachtet, Geschick und Geschichte der Menschen in Israel und Palästina begleitet. Im CH Beck Verlag ist vor kurzem sein aktuelles Israel-Buch unter dem Titel Israel und wir erschienen. Dieses Gespräch heute, lieber Herr Sonne, wird keine Buchvorstellung. Sicherlich kommen wir aber auf einige Ihrer dort formulierten Einschätzungen auch zu sprechen. Es ist wirklich schwer zu sehen, wie dieses Land wieder und wieder mit Blut getränkt wird und wir am Ende doch oft nur als Zuschauer dastehen können. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen im Atlantic Talk Podcast, in dem Sie, Herr Sonne, anders als gewohnt nicht so sehr als nachfragender Journalist, sondern eher als Vorstandsmitglied der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft und befragter Experte dabei sind. Haben Sie auch dafür schon jetzt herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Zu Beginn möchte ich gerne zwei Begriffe mit Ihnen klären, die in unserem Gespräch sicher öfter fallen werden. Der erste ist schlicht und einfach Israel. Sie benutzen in der Einleitung Ihres Buches dafür 6-mal die Formulierung Land der Juden. Deshalb meine Nachfrage: Was beinhaltet dieses Wort für Sie? Was und wen meinen Sie, wenn Sie Israel sagen?
Es ist die Heimstatt der Juden für die ganze Welt. Und das war immer das Ziel, diese Heimstatt zu schaffen, wo Juden aus der ganzen Welt in Frieden nach Möglichkeit, aber vor allem in Sicherheit leben können. Und richtig ist natürlich, dass es nicht nur der Staat der Juden ist, dass jeder fünfte Israeli ein Araber ist. Das wird oft vergessen. Das gehört auch dazu. Aber das Selbstverständnis Israels ist schon das: Wir sind der Staat der Juden auf dieser Welt.
Zum zweiten Begriff, wen meinen Sie, wenn Sie Palästinenser sagen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Es hat ja führende israelische Politiker gegeben, die behauptet haben, es gäbe überhaupt keine Palästinenser. Darüber kann man jetzt in der Tat lange nachdenken, denn Palästina ist ja auch erst spät entstanden. Es war ja ein Land, das immer historisch und religiös als das Land der Juden begriffen wurde. In der Bibel spielt das ja die entscheidende Rolle. Aber natürlich in der langen 2000 und mehr Jahre alten Geschichte dieser Region gab es ja viele Entwicklungen. Es gehört ja zum Beispiel hunderte von Jahren zum Osmanischen Reich. Und erst 1918 ist das heutige Palästina entstanden. Das heißt, auch da gab es schon wieder Änderungen, denn Jordanien gehörte ja auch dazu. Und deshalb ist das in der Tat strittig, wenn man über die Palästinenser reden. Wer ist das eigentlich? Es sind auf jeden Fall die arabischen Bewohner dieses Gebietes, das die Weltpolitik dann als Palästina ausgerufen hat. Und insofern hat sich, glaube ich, die Weltgemeinschaft inzwischen auf den Begriff der Palästinenser geeinigt. Das ist kompliziert, ist mir schon klar, aber so ist es nun mal.
Bei den Palästinensern ist die Assoziation ja immer, das sind die, die vertrieben worden sind im Rahmen der Staatsgründung Israels. Und dabei sind das heute vielleicht 14-jährige Kinder von bereits in Deutschland geborenen Eltern, die noch nie einen Fuß nach Palästina als Region gesetzt haben. Sind das auch alles Palästinenser? Beziehen Sie die gedanklich mit ein?
Ja, gedanklich schon. Ich meine, diese Menschen haben Wurzeln in Palästina, in diesem Gebiet, das heute eben Palästina genannt wird. Und insoweit, ja. Also wie gesagt, ich glaube, es führt nicht wirklich weiter, wenn wir uns da jetzt in alle Einzelheiten verlieren. Ich glaube, wir sollten uns daran halten, dass dies Menschen sind, die aus diesem Gebiet gekommen sind, dass 1948 eben geteilt worden ist durch die Gründung des Staates Israel. Und zwar zwischen den Juden auf der einen Seite und den dort lebenden Arabern auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist die historische Dimension, über die wir uns hier unterhalten.
Gucken wir auf die aktuelle Lage, den Stand. Am 26. Mai, ich sag mal dazu heute, 27. Mai hat das Gespräch stattgefunden. Am 26. Mai hat die Hamas erstmals nach 4 Monaten wieder eine ganze Reihe von Drohnen und Raketen aus Gaza auf Tel Aviv abgefeuert. Israel hat unmittelbar reagiert, nach eigenen Angaben mehrere hohe Hamas-Vertreter in Rafah getötet durch einen Angriff auf ein Flüchtlingslager. Die Hamas spricht von 35 Toten. Das alles ist geschehen kurz nachdem Israel vom Internationalen Gerichtshof verurteilt worden ist, seine militärische Offensive in Rafah im Süden Gazas aus humanitären Gründen zu beenden. Wie ist diese Spannung von IGH-Urteil und dem obersten Kriegsziel, die Hamas-Strukturen zu zerstören, für Israel zu lösen?
Hier muss ich wieder ein bisschen schlucken, weil Sie von mir eine einfache Antwort auf ein hochkomplexes Thema erwarten. Das verstehe ich zwar, aber das werde ich hier in diesem Gespräch nicht leisten können. Dass es allerdings die Lage noch komplexer macht, das ist ganz offensichtlich. Und dass Israel im Zusammenhang mit diesen Aktionen des Internationalen Gerichtshofes und auch an vielen anderen Stellen in seinem Ansehen auf dieser Welt extrem unter Druck ist und auch auf dem Rückzug ist, was die Unterstützung in dieser Welt angeht. Das ist eben ganz offensichtlich, das ist ganz klar.
Ja, Frau Baerbock hat sich in diesem Zusammenhang für die Wiedereinrichtung einer EU-Kontrollmission an der Südgrenze Gazas zu Ägypten ausgesprochen. Die hat es schon mal gegeben, ich meine 2005 bis 2007, korrigieren Sie mich da. Was hat es mit dieser Kontrollmission auf sich und wer kontrolliert diese Grenze im Moment eigentlich zwischen Gaza und Ägypten?
Ja, das ist ja im Augenblick extrem strittig. Das ist ja der Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten und eben nicht zwischen Israel und dem Gazastreifen. Und das macht es ein weiteres Mal schwierig, dort einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Es hat in der Tat diese Mission gegeben, aber mit dem Aufflammen der Hamas ist die damals abgebrochen worden. Und was Frau Baerbock jetzt hier vorgeschlagen hat, ist ja der Versuch, Europa mit ins Spiel zu bringen bei der Lösung dieses Problems. Das kann man durchaus für einen guten Schritt halten, guten Versuch, muss man sagen. Denn insgesamt geht es ja darum, wie soll es weitergehen mit dem Gazastreifen. Und hier kann es ja nur eine internationale Lösung geben, wo vielleicht auch die Europäer und damit auch wir Deutschen eine Rolle haben könnten. Aber darüber hinaus wird man auch vor allem die arabische Welt mit einbeziehen müssen oder sollen auf jeden Fall. Denn die arabische Welt ist ja im Augenblick in einer Situation, wo sie auch zwiegespalten ist. Einerseits möchte die arabische Welt oder ein großer Teil davon die Annäherung an Israel fortsetzen, auch heute noch. Und das gilt vor allem für Saudi-Arabien. Die Emirate haben ja schon vor Jahren über die Abrams Accords, also die Abraham-Verträge, ihre Anerkennung Israels vollzogen. Und Saudi-Arabien war ja auf dem Weg. Ging ja nur noch um wenige Wochen eigentlich. Und dann kam ja der Angriff der Hamas dazwischen. Und eines der Ziele, Kriegsziele der Hamas war natürlich diese Normalisierung, diese endgültige Normalisierung zwischen Israel und der arabischen Welt, vor allem mit Saudi-Arabien als dem obersten Spieler zu verhindern, zu blockieren.
Ich würde gerne auf diese geopolitischen Fragen nochmal zurückkommen an anderer Stelle, aber zu der Grenze nochmal. Einfach, vielleicht ist das eine naive Frage, aber warum macht Ägypten denn die Grenze nicht so auf, dass man zum Beispiel Frauen, Kinder und Alte evakuiert? Warum sind vielleicht die anderen arabischen Staaten zur Aufnahme palästinensischer Flüchtlinge oder auch die Afrikanische Liga nicht bereit? Würde Israel das verhindern oder verhindert das die Hamas oder wollen die Staaten das nicht?
Nein, die Staaten wollen das nicht. Das haben ja ganz am Anfang sehr überdeutlich geradezu gesagt. Das gilt vor allem für Jordanien. Man muss ja wissen, dass über die Hälfte der Jordanier Palästinenser sind. Und Jordanien will verhindern, dass dieses Ungleichgewicht noch größer wird. Und dasselbe gilt für Ägypten. Sie wollen nicht die Hamas im eigenen Land haben. Man muss ja wissen, die Hamas hat ja ihre eigentlichen Wurzeln in der Moslembrüderschaft, die ja in Ägypten entstanden ist in den 20er, 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Da ist sie ideologisch zu verorten. Und Ägypten will unter allen Umständen verhindern, dass diese Hamas sich weiter in Ägypten ausbreiten kann. Und deshalb haben sie öffentlich ganz klar gesagt, wir sind nicht bereit, die Palästinenser aufzunehmen.
Ja, wäre ja eine Aufgabe für die UN, auch in der Richtung vielleicht mal nachzufragen.
Ja, aber man muss einfach
Urteile in eine Richtung zu verfolgen.
Ja, klar, aber man muss da realistisch sein. Also die Palästinenser sind in der arabischen Welt nicht beliebt. Es gibt viele, viele, viele Palästinenser, die vor allem am Golf aktiv sind, die dort auch wichtige Funktionen haben, Ärzte, solche Dinge. Aber sie sind, ich muss das jetzt mal so brutal sagen, sie sind praktisch die Juden der Araber. Sie werden gebraucht, sie haben auch zum Teil, wie gesagt, wichtige Funktionen. Aber sie sind nicht beliebt. Und die arabischen Staaten stehen hier vor der Herausforderung, dass sie einerseits, wie gerade beschrieben, die Annäherung an Israel haben wollen, unbedingt haben wollen, auch unterstützt von den Vereinigten Staaten. Der Hintergrund ist natürlich auch der, dass sie eine gemeinsame Front gerne hätten zwischen Israel und diesen Staaten gegenüber dem Iran. Darauf werden wir sicher noch kommen. Das ist der eine Grund. Und dann müssen sie auch was für die, in Anführungszeichen, die Straße bieten. Und deshalb verlangen sie jetzt, also gegenüber ihrer eigenen Innenpolitik, und deshalb verlangen sie jetzt, dass es irgendeine Lösung des Palästinenserproblems geben muss. Und das ist natürlich auch leichter gesagt als getan, aber das ist die Kombination. Einerseits zu sagen, okay, wir wollen Frieden mit Israel, aber als Preis dafür muss es eine Lösung der Palästinenserfrage geben.
Was der Gerichtshof, der internationale Gerichtshof fordert, würde ja bedeuten, dass Israel die Kontrolle ganz Gazas nicht erreicht, wenn sie jetzt in Rafah sich zurückziehen, die Offensive einschränken und letztlich der Hamas Rückzugsorte für sich selbst und auch für die Geisel Verstecke bieten. Wie ist das zu bewerten? Das kann ja doch letztlich auch nicht sein, dass das erste Kriegsziel der Verteidigung Israels sozusagen international verboten wird.
Ja, das ist so und Israel muss damit umgehen und darüber gibt es ja nicht nur eine Auseinandersetzung mit dem Internationalen Gerichtshof und weit darüber hinaus ja auch mit den USA, die ja auch keine Ausweitung des Konflikts in Richtung Rafah wollen. Wir wollen das auch nicht, also wir die Deutschen, die ihre Nahostpolitik ja ganz eng jeden Tag mit den USA abstimmen. Also insoweit ist das schwierig. Auf der anderen Seite ist Israel entschlossen, die restlichen zwei Bataillone der Hamas, die sich in Rafah weiterhin aufhalten, über der Erde und vor allem unter der Erde zu vernichten. Das ist das erklärte Kriegsziel gegen den internationalen Druck. Und Israel hat ja in den letzten Monaten immer wieder klargemacht durch die Netanyahu-Regierung, ihr könnt fordern oder verurteilen, was auch immer, das ist uns egal. Man muss auch, so hat Netanyahu, und so zitiere ich ihn ja auch in dem Buch, ganz klar gesagt, man muss dann eben auch zu Freunden mal Nein sagen. Und bisher hält sich Israel daran, auch wenn es so zu sein scheint, dass es eben nicht eine ganz massive Invasion in Rafah gibt, sondern dass man da etwas gezielter vorgeht. Aber am eigentlichen Kriegsziel hält Israel fest, wobei man festhalten muss, dass Israel seine Kriegsziele bisher nicht erreicht hat. Es hat weder bisher die Hamas völlig zerstört, noch hat es die Geiseln befreit. Das war ja die Reihenfolge, die man gleich zu Beginn aufgesagt hat. Und keines dieser Ziele ist bisher erreicht worden.
Ja, die USA haben ja das schon so bewertet auch, dass die Angriffe zunehmend gezielter und begrenzter werden, aber es bleibt trotzdem bei diesem massiven Widerspruch zwischen dem humanitären und dem militärischen Völkerrecht. Das zweite große Kriegsziel, Sie haben es angesprochen, die Befreiung der Geiseln. Ich bin weit davon entfernt, Sie zu bitten, in irgendwelche Glaskugeln zu gucken, aber Sie haben wirklich sehr viele Jahre, Jahrzehnte Erfahrung und einen Hintergrund, sowas zu bewerten. Für wie groß halten Sie die Chance, dass diese Menschen überhaupt noch leben?
Da haben Sie völlig recht. Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht, aber was sich doch zunehmend beinahe täglich herausstellt bei diesen militärischen Operationen, dass immer wieder tote Geiseln gefunden werden. Und die Befürchtung ist sehr groß, dass ein wesentlicher Teil, das geht ja um etwa 120 noch, inzwischen nicht mehr lebt. Genau wissen wir das nicht. Ich weiß nicht, ob die Israelis das besser wissen, aber Fakt ist jedenfalls, wir bekommen fast jeden Tag neue bedrückende Meldungen, dass dort eben tote Geiseln entdeckt worden sind.
Wäre das sofortige Ende der Militäreinsätze für die Freilassung der Geiseln ein zu hoher Preis? Er wird ja auch in Israel von den Angehörigen, aber nicht nur von denen gefordert.
Dass man an dem Ziel festhalten muss, ist klar. Und vor allem muss man sehen, dass die dauernden Proteste der Angehörigen auch eine weitere politische Wirkung entfalten, zunehmend entfalten. Und da geht es um sehr viel mehr. Da geht es um die Frage, wie soll es überhaupt weitergehen mit der Netanyahu-Regierung? Das wird zunehmend der Hebel dafür, diese Frage auch auf die Straße zu bringen in Form von immer größeren Demonstrationen. Und das ist am Ende des Tages die entscheidende Frage. Es gibt zwei entscheidende Fragen. Erstens die innenpolitische Frage in Israel, wie gerade beschrieben. Wie soll es weitergehen mit dieser extrem rechten, ultrakonservativen, ultraorthodoxen, ultranationalistischen Netanyahu-Regierung? Und da, wie gesagt, wächst der Druck bis hin zu dem Ultimatum, das Benny Gantz gestellt hat vor wenigen Tagen, der ja im Kern gesagt hat, es muss ein Plan für die Zukunft Gazas her und wenn der nicht kommt, dann werde ich am 8. Juni zurücktreten. Auch das ist ja wieder kompliziert zu verstehen.
Herr Sonne, lassen Sie mich ganz kurz, weil es vielleicht nicht jeder weiß, Benny Gantz ist Oppositionsführer und einer der drei Mitglieder des aktuellen Kriegskabinetts, das quasi die Regierung Israels stellt.
Er ist ein Militär von Hause aus, aber er ist jetzt Minister eben in diesem Kriegskabinett. Er ist da eingetreten, um ein Zeichen zu setzen der nationalen Einheit nach diesem brutalen, fürchterlichen Angriff. Aber völlig richtig, er ist der Kandidat, der die größte Zustimmung hat als Gegner Netanjahus. Also er ist zum einen Mitglied im Kriegskabinett, zum anderen ist er eben der politische Gegner. Und wenn es tatsächlich zu Neuwahlen kommen sollte, dann rechnet man ihm die besten Chancen zu, Netanjahu zu beerben. Was aber auch nicht so einfach ist, wie es klingt. Denn erst einmal müsste die Knesset aufgelöst werden. Also nur die Knesset kann sich selber auflösen und damit die Neuwahlen bewirken. Da hat aber Netanjahu nach wie vor 64 von 120 Stimmen. Und ob es genügend Abweichler in seinem eigenen Lager geben wird, das halte ich für sehr, sehr, sehr fragwürdig. Denn Netanjahu ist ja praktisch die Geisel, muss man es sagen, der rechtsradikalen, extrem rechtsradikalen Minister und sonstigen Mitglieder in der Knesset. Und die werden alles daran setzen, dass es eben nicht zu Neuwahlen kommt, denn dann wäre es mit ihnen vorbei. Das ist die komplizierte Lage und in der befindet sich eben auch Benny Gantz. Und deshalb hat er jetzt das Signal gesetzt, hör zu, ich möchte eigentlich aus dieser Regierung raus, auf die ich mich eingelassen habe und ich möchte, dass der politische Prozess in Richtung Neuwahlen geht. Das ist im Augenblick die innenpolitische Situation in Israel.
Netanjahu gibt aber auch überhaupt keine perspektivischen Aussagen wirklich ab. Gantz sagt ja, die Soldaten müssen wissen, wofür sie in Gaza überhaupt kämpfen und sterben. Es gibt keinerlei Perspektive von Netanjahu für die Zukunft.
Ja, es gibt sogar Kritiker, die sagen, je länger der Krieg dauert, umso besser für Netanjahu. Und dass das ein Faktor dabei ist, den Krieg so lange herauszuzögern, wie es irgendwie geht.
Wegen der Korruptionsvorwürfe und der Möglichkeit.
Richtig. Also zwei Dinge. Zum einen, wie gesagt, an der Macht zu bleiben, politisch Regierungschef zu bleiben. Er ist ja ein geborener Überlebender im politischen komplizierten Geflecht der israelischen Politik. Und dann in der Tat gibt es ja mehrere Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Und die würden dann verhandelt werden. Und solange er an der Macht bleibt und der Krieg andauert, ist es unwahrscheinlich, dass es dann auch vor Gericht geht. Und da hat er ganz starke Motivation, sich eben nicht zu bewegen. Und das ist ja genau das, was er tut. Er bleibt stur dabei bei den erklärten Kriegszielen und weicht vor allem der Frage aus, wie soll es weitergehen in Gaza. Ich habe ja eben gesagt, es gibt zwei Faktoren. Das eine ist die Innenpolitik in Israel, die haben wir gerade erläutert. Und die zweite ist mindestens genauso wichtig, wie soll es überhaupt weitergehen mit der Palästinenserfrage. Und da ist die Frage nach der Zukunft Gazas erst einmal die aktuellste, aber es geht ja weit darüber hinaus. Es muss endlich eine Lösung der Palästinenserfrage her. Und da ist ja bekannt, dass wir seit Jahrzehnten immer wieder und wieder, also wir, die westliche Welt, Deutschland auch, sagen Zwei-Staaten-Lösung.
Ja. Dick unterstrichen, diese Lösung, die im Wort das Wort Lösung trägt, aber noch nie zu einer geführt hat. Was sind die zentralen Fragen, für die, ich nenne es mal, Nachkriegsordnung zwischen Ägypten und dem Libanon, dem Fluss und dem Meer aus Ihrer Sicht?
Naja, genau diese. Also erstens muss eine Lösung her für Gaza. Das ist, wenn dieser Krieg dann irgendwann zu einem Ende kommen sollte, auf welchem Weg auch immer. Es wird ja jetzt in den nächsten Tagen darüber wieder Verhandlungen geben. Das ist die gute Nachricht, an der ja vor allem auch Katar beteiligt sein wird. Ägypten sicherlich auch, angeführt oder bedrängt durch die Amerikaner, die ja wieder und wieder und wieder genau diese Verhandlungen verlangen. Und die wird es dann wohl auch jetzt wieder geben, auch mit der Hamas. Das ist die ganz aktuelle Bewegung.
Wobei im Hintergrund die Geheimdienste gegeneinander betteln und sich vorwerfen, geschlossene Vereinbarungen durch Umformulierungen in den Verträgen wieder aufzulösen. Ägypten und die CIA streiten sich da ohne Ende. Ja, also das ist ein irre schwieriger Prozess.
Ja, so ist es leider. Ja, das ist das Kleingedruckte, wenn Sie so wollen, dieses schwierigen Prozesses. Aber immerhin gut. Also wollen wir nicht alles nur schlecht reden hier, sondern versuchen mindestens darauf zu verweisen, dass an der diplomatischen Front es weiterhin Bewegungen gibt, mit welchem Ende dann auch immer. Das ist ja völlig offen. Aber dennoch, das zentrale Problem ist, wenn man dann zu irgendeiner Einigung kommt, wie geht es weiter in Gaza? Und das ist ja auch wiederum in der israelischen Innenpolitik extrem umstritten, bis hin zu den Forderungen der Radikalen, die sagen, wir müssen das wieder besetzen, so wie es früher war, auch mit eigenen Siedlern und so weiter. Wir müssen die völlige Kontrolle über Gaza behalten. Und andere Kräfte, die das unter keinen Umständen wollen. Und so ist ja auch die internationale Position. Also es könnte, und das haben wir eben schon mal kurz angesprochen, eine Lösung sein, eben die arabische Welt stärker zu involvieren, die Europäer vielleicht auch und die USA, also irgendeine internationale Lösung zu schaffen für die Kontrolle Gazas. Das wäre ein erster Schritt. Aber dahinter nochmal steht die Frage, wie soll es denn langfristig mit der Palästinenserfrage ausgehen? Und nochmal, da kommen wir wieder zu der, ja, ich hätte fast gesagt, berüchtigten Zwei-Staaten-Lösung.
Was ist denn, lassen Sie mich mal ein Wort einbringen, was ist denn mit einer Ein-Staaten-Lösung, bei der die Palästinenser mehr bürgerliche Rechte kriegen im Lauf von vielleicht 10 oder 20 Jahren, aber die gegenseitigen Ausrottungs- und Vernichtungsfantasien Stück für Stück zurückgelassen werden? Vielleicht kann man auch an Ben-Gurion und Adenauer erinnern, die auch gemeinsam nach vorne geguckt haben nach allerschwersten Katastrophen, die hinter ihnen lagen, vor allen Dingen hinter Ben-Gurion. Aber gibt es eine Möglichkeit, die sozusagen überdemokratisch das Existenzrecht sichert und den Palästinensern trotzdem adäquate und angemessene Lebensrechte einräumt? Was ist mit dieser Richtung?
Ich sehe dafür keine Zukunft. Das muss ich so klar sagen. Und zwar aus einem simplen Grund. Es kann ja nur in Wahrheit darum gehen, gleiche Rechte für alle. Einen Staat zu schaffen, in dem alle die gleichen Rechte haben. Es kann ja kein Zweiklassenstaat, keinen Apartheidstaat geben, wo die Araber Bürger zweiter, dritter oder vierter Klasse sind. Sondern wenn man dieses Ziel anstreben würde, dann müssten alle dieselben Rechte, dieselben Wahlrechte und so weiter haben. Und hier kommt die Demografie ins Spiel. Denn wenn alle Palästinenser dann in diesen Staat zum Teil auch zurückkehren würden aus der Diaspora, es gibt ja nun wahrlich genug, weiterhin in Jordanien leben, die Verwandte haben, die im Libanon in Flüchtlingslagern.
Da sind wir bei der Einstiegsfrage, wer sind die Palästinenser?
So ist es, ganz genau. Und viele, viele andere, die eben in der arabischen Welt leben. Also wenn die alle zurückkehren würden, oder selbst wenn sie es nicht täten, wenn es nur um diejenigen geht, die in Gaza jetzt schon leben und in der Westbank, also über 5 Millionen, dann würde mittel- und langfristig es möglicherweise dazu kommen, dass die Palästinenser, die arabische Bevölkerung, und da müssen wir eben jeden fünften Israeli mit dazu rechnen, das haben wir ja schon angesprochen, jeder fünfte Israeli ist ja schon Araber, also wenn die alle zusammenkämen, dann würde Israel wahrscheinlich aus demografischen Gründen die Mehrheit verlieren und dann wäre es zu Ende mit dem jüdischen demokratischen Staat am Mittelmeer. Aus diesen Gründen wird es diese Ein-Staaten-Lösung nicht geben.
Norwegen sowie die EU-Mitglieder Spanien und Irland haben den Kreis jener Länder, die Palästina als eigenständigen Staat anerkennen, von 143 auf 146 erweitert. Die verbliebenen Teile der Hamas wird das freuen, genau wie die korrupte PLO-Führung in der Westbank. Die Terroraktion vom 7. Oktober ist damit doch eigentlich belohnt worden, oder? In Teheran reibt man sich die Hände, das sind die eigentlichen Sieger. Ist diese Anerkennung hilfreich oder gefährlich aus Ihrer Sicht?
Sie ist ein weiterer symbolischer Akt, so würde ich das mal beschreiben, der weitere symbolische Versuch, Israel in die Enge zu treiben, in die Richtung, macht endlich was, kommt endlich rüber mit einer Lösung für die Palästinenserfrage. So würde ich die politische Wirkung einschätzen. Real hat das im Augenblick keine wirkliche Bedeutung, was die Anerkennung eines Palästinenserstaates angeht. Da stellt sich eine ganz simple Frage, welcher Staat soll denn hier eigentlich anerkannt werden? Darum geht's doch. Wie soll der aussehen? Aus welchen Gebieten soll der bestehen? Der hat ja, gut, wir haben also das Gebiet, das aus Ramallah mehr oder weniger schlecht regiert wird, auf der einen Seite. Dann haben wir die besetzten Gebiete auf der Westbank, wo ja bekanntlich an die 700.000 israelische Siedler leben, die dort niemals, niemals, niemals weggehen werden und nur unter Gewaltandrohung. Und das sehe ich nur dann, wenn es dort zu einem Bürgerkrieg kommen würde. Das ist meine größte Sorge. Also die Siedler werden nicht weichen, das steht fest. Das ist ganz anders als in Gaza. Auch da musste die Armee 2006 eingesetzt werden, um die Siedler dort herauszuholen. Aber die da jetzt in der Westbank leben, haben eine ganz andere Motivation. Das muss man hier auch einmal ansprechen. Nämlich, da geht es ja um ideologische und vor allem religiöse Gründe. In der Bibel ist ja vom Land Israel die Rede und da geht es um Judäa und Samaria und um Jerusalem. Und Judäa und Samaria ist eben genau die Westbank, plus Jerusalem natürlich. Und darauf berufen sich die Siedler, daran glauben sie. Und daraus leiten sie ab, dass sie dort völlig legitimerweise leben und die Palästinenser, sprich die ungläubigen Araber, dort keinen Platz haben dürfen. Und deshalb stellt sich auch heute hier und heute ganz aktuell die Frage, wenn jetzt zunehmend ein palästinensischer Staat anerkannt wird, welcher Staat soll es denn sein? Sind das die palästinensischen Gebiete des Jahres 1967? Da muss man einfach wissen, an den engsten Stellen dieses Gebietes ist das israelische Gebiet nur 15 Kilometer breit. Darauf wird Israel niemals verzichten, auf diese strategische Tiefe, die es jetzt erreicht hat. Ja. Also erstmal muss überhaupt geklärt werden, wie kann ein solcher Staat überhaupt aussehen? Also welche Grenzen wird er haben?
Und wer sind dessen Vertreter?
Das ist eine Frage, auf die wir jetzt ganz unbedingt kommen müssen, um das ganze Dilemma zu verstehen. Sie haben das kurz schon angesprochen. In Ramallah sitzt ja seit vielen, vielen, vielen Jahren Mahmoud Abbas als der Präsident, der natürlich eine enge Führungstruppe um sich herum versammelt hat, die genau wie Netanyahu nur ein Ziel hat, an der Macht zu bleiben. Abbas weigert sich ja seit vielen, vielen, vielen Jahren beständig überhaupt Wahlen abhalten zu lassen, weil er genau weiß, wenn er sie abhalten wird, dann ist auch er weg vom Fenster. Diese Führungstruppe ist hoch korrupt. Ich war in der Woche vor Ausbruch des Krieges auch in der Westbank und habe dort für mich nicht überraschend erneut festgestellt, dass Abbas und seine Leute in der Bevölkerung schon lange keine Unterstützung mehr haben. Die gibt es ja auch nur noch, weil sie zwar einerseits immer wieder verbal sich kritisch mit Israel auseinandersetzen, auf der anderen Seite gibt es ja seit vielen Jahren eine ganz enge tägliche Sicherheitszusammenarbeit zwischen den israelischen Sicherheitskräften und eben den 16 Sicherheitsorganisationen in der Westbank. Wenn es diese Kooperation nicht geben würde, wäre Abbas längst weg vom Fenster und wäre von seinen eigenen Radikalen, die es ja da auch gibt, beseitigt worden. Ich sage es mal ganz neutral. Ja. Also das ist das Dilemma. Wer wird die Zukunft der Westbank übernehmen, also des Palästinensergebietes, da, das es ja gibt? Und da kommen wir zu der erweiterten Frage. Also wir haben drei Kräfte im Augenblick. Und hier kommen wir jetzt zu der Zwei-Staaten-Lösung. Also da gibt es eben die gerade beschriebene PLO, die Fatah, die ja säkular ist und im Unterschied zu Hamas Israel anerkannt hat, das wollen wir nicht unterschlagen, und die keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung hat, was dazu führt, dass es eben viele junge Leute gibt, die aus ihrer tiefen Frustration und Hoffnungslosigkeit nur einen Ausweg sehen, nämlich die Gewalt. Das war ja die eigentliche Sorge, die bis zum 7. Oktober 2023 in Israel umging. Ich habe das, wie gesagt, aus der Nähe erlebt. Da stand man so in der Einschätzung der israelischen Sicherheitskräfte kurz vor einer dritten Intifada. Und auch jetzt, während alle auf Gaza gucken, gibt es ja auch fast jeden Tag militärische Aktionen in der Westbank, vor allem in Jenin. Und dort gibt es viele Tote und dort gibt es eben großen Widerstand, große Anhängerschaft für die Hamas bei den jungen Leuten aus den geschilderten Gründen. Da ist es eben so, dass da völlig offen ist, wer also eine Führung übernehmen könnte, die glaubwürdig ist, die international anerkannt ist und die wirklich die Palästinenser präsentiert.
Dann, wenn man sich genau das anguckt, also ich will da jetzt nochmal, entschuldigen Sie bitte, reingrätschen. Also wo Sie nochmal auf die internationale Mitarbeit dabei kommen, also Netanyahu wird vom Internationalen Strafgerichtshof verurteilt, ein Haftbefehl wird beantragt vom Chefankläger und gleichzeitig wird Palästina anerkannt als Staat und darf seine Führer selber wählen. Das heißt im Prinzip, dass Hamas-Führer sozusagen international geadelt und die israelische Führung international verworfen wird. Da dreht sich doch irgendwas um, oder?
Ja, das ist so. Wir müssen das, glaube ich, doch noch zu einem Ende bringen. Also wir haben gerade beleuchtet die PLO und ihre fehlenden Zukunftsperspektiven als anerkannte Führung für das palästinensischen Volkes. So, dann haben wir die von Ihnen erwähnte Hamas, die ja nur ein Ziel hat, und das ist, war ja vom ersten Tag an so, nämlich die Vernichtung Israels. Die kann also kein glaubwürdiger Partner für einen zukünftigen Palästinenserstaat sein, völlig undenkbar. Und als dritten Spieler haben wir eben die Netanyahu-Regierung, die unter keinen Umständen einen Palästinenserstaat will, die politisch nicht in der Lage ist, in dieser Konfiguration auch nur den Gedanken öffentlich auszusprechen. Netanyahu hat das immer wieder mal getan. Jeder wusste, das wird nichts. Die Weltgemeinschaft hat das über viele Jahre hingenommen, hat an ihrem Mantra festgehalten, Zwei-Staaten-Lösung soll sein. Netanyahu hat das zur Kenntnis genommen, passiert ist nichts. Also wir haben drei Spieler, die entweder nicht wollen, wie die Israelis, oder nicht können, wie die PLO oder wie die Hamas, wo das völlig ausgeschlossen ist, die nicht als Partner in Frage kommen kann für einen solchen Staat. Also um einen Strich darunter zu ziehen, ich muss es leider so sagen, eine Zwei-Staaten-Lösung zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ich betone das, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ist eine Illusion. Und so wird das im Übrigen auch, und so beschreibe ich es ja auch in meinem neuen Buch Israel und wir, so wird das auch in der Bundesregierung hinter den Kulissen gesehen. Eine Zwei-Staaten-Lösung mit diesen Spielern zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine Illusion. Damit müssen wir uns erst einmal abfinden. Das soll nicht bedeuten, dass wir das völlig abschreiben. Es muss das politische Ziel bleiben. Nur es stößt im Augenblick eben an Grenzen, die wir nicht überwinden können.
Ich würde gerne nochmal auf die geopolitische Dimension dieses Krieges nochmal zu sprechen kommen. Die USA sind mit jährlich 3,8 Milliarden US-Dollar der engste Verbündete und auch größte Unterstützer Israels. Joe Biden geht offiziell wegen mangelnder Beachtung der humanitären Standards auf Distanz. Wir haben das angesprochen. Andererseits ist Israel ja auch der Stabilitätsanker für die, wenn auch bröckelnde US-Dominanz im Nahen Osten. Ob es jetzt Wahlkampf ist in den USA oder nicht, Sie kennen diese Gemengelage, waren lange Zeit Washington-Korrespondent. Hält das amerikanisch-israelische Bündnis? Und was würde ein Bruch bedeuten?
Ja, also es wird halten. Da habe ich überhaupt keine Zweifel, nur unter welchen Bedingungen. Das ist die offene Frage. Sie haben den Wahlkampf angesprochen, wir sehen das ja. Es hat zunehmend eine innenpolitische Bedeutung für Joe Biden und für Trump natürlich auch. Und er hat da starken Gegendruck in seiner eigenen Partei, wo es ja auch zunehmend die Erkenntnis gibt, wir haben nicht nur eine jüdische Bevölkerung, wir haben auch eine, ich glaube sogar noch größere arabische Community, auf die wir Rücksicht nehmen müssen. Und das ist das Dilemma, um das es hier geht. Aber dass es grundsätzlich, und das gilt auch für den Kongress, weiter so sein wird, dass die USA an der Seite Israels stehen werden, das wird so bleiben. Bei allem Gegendruck, der aus Washington gemacht wird, aus humanitären Gründen, den wir ja hier in Deutschland parallel nachvollziehen.
Also wenn Netanyahu das IGH-Urteil zur Beendigung der Militäroffensive ignoriert, könnte der IGH als nächstes den Sicherheitsrat anrufen, die notfalls gewaltsame Durchsetzung des Urteils beantragt werden.
Und dann wird es ein Veto der Vereinigten Staaten geben.
Genau, das US-Veto wäre sicher, ne?
Absolut.
Der Iran, Herr Sonne, gilt als Administrator des Überfalls der Hamas auf Israel vom 7. Oktober. Die Proxys bis hin zu den Husi sollen dem Staat Israel schaden, schlechtes Licht setzen, ohne dabei die ganze Region in Brand zu setzen. Sehen Sie den Iran als den aktuellen Sieger des Israelkrieges an?
Wenn Sie das so fragen, würde ich Ihnen, wenn auch sehr zögerlich, erst einmal zustimmen. Also was passiert ist, ist, und das sagt zum Beispiel heute auch der frühere deutsche Außenminister Joschka Fischer in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel, Israel hat den Krieg der Meinungen verloren. Und das ist nicht nur in den USA so, das ist ja zunehmend in der Weltöffentlichkeit so und setzt sich ja auch selbst bei uns zunehmend fort, bis in die Bundesregierung hinein, die auch genau wie die USA selbstverständlich an der Solidarität für Israel festhalten, aber doch wie die USA zunehmend darauf drängen, dass die humanitäre Frage gelöst wird. Also insoweit, und jetzt kommen wir zum Iran, ist der Iran erst einmal jedenfalls nicht der Verlierer in der gegenwärtigen Situation, wobei wir geostrategisch Folgendes unbedingt festhalten müssen. Weder Israel noch der Iran noch die USA noch sonst wer hat wirklich ein Interesse an dem Flächenbrand im Nahen Osten. Das ist ganz klar geworden bei dem heftigen Schlagabtausch mit Marschflugkörpern und Raketen. Vor einigen Wochen, den haben wir schon fast wieder vergessen.
300 Drohnen und Missiles hat der Iran auf Israel abgeschossen.
Genau, so ist es, ja. Und das darf man nicht unterschlagen. Es war ja die Reaktion, die Israel provoziert hat durch den Luftangriff auf die Botschaft bzw. das Konsulatsgebäude in Damaskus, wo ja mehrere führende iranische Vertreter der republikanischen Garden getötet worden sind. Und darauf musste der Iran aus gesichtswahrenden Gründen, musste er reagieren. Das hat er getan mit diesem Schlagabtausch, der ja sozusagen unentschieden ausgegangen ist. Und schon während er stattfand oder kurz danach hat Iran klargemacht, also das war's jetzt. Wir haben gezeigt, dass wir reagieren. Aber jetzt ist auch gut. Ich sag's mal jetzt sehr banal, aber genauso war's ja.
Und jetzt sind aber Ebrahim Raisi und Hossein Abdollah Herrn nicht mehr am Leben. Die Innenpolitik im Iran, da spricht man schon auch davon, dass die Revolten wieder aufkommen können. Das sind natürlich Argumente, wo der Iran auch außenpolitisch in Konflikte wollen kommen könnte, sage ich mal vorsichtig.
Nein, das glaube ich eben nicht. Die iranische Führung, die sind ja die religiösen Führer, die sagen, wo es lang geht, haben wir eines sehr klar gemacht, einen ganz klaren Satz. Es bleibt alles, wie es ist. Es wird keine Richtungsänderung geben. Und ich bin sicher, dass das auch sich auf den Nahostkonflikt bezieht. Der Iran, ich sage es nochmal, hat klar gemacht, dass er keine Ausweitung in Richtung Flächenbrand will. Und Israel will das auch nicht. Und die übrigen, wie gesagt, im Westen erst recht nicht. Das ist die eine Sache. Das heißt natürlich nicht, dass da ein Potenzial, ein Gefahrenpotenzial weiterhin ist und dass der Iran an der Linie festhalten wird, wir als Staatsgebilde wollen mit unseren eigenen militärischen Mitteln das nicht eskalieren lassen, aber wir lassen eskalieren. Und hier haben Sie schon die Houthis angesprochen, aber viel wichtiger ist die Hisbollah. Und das ist ein Konflikt, der einfach in der Außenwahrnehmung so nebenher läuft, der aber brandgefährlich ist. Jeden Tag finden dort wechselseitige schwere Angriffe statt zwischen Israel und der Hisbollah. Aber Tausende von Israelis haben die Städte und Gemeinden im Norden Israels verlassen müssen seit vielen, vielen, vielen Wochen. Und das ist ein Gewaltherd, der jeden Moment dramatisch eskalieren könnte. Auch hier ist zu erkennen, dass beide Seiten und sicher auch mit Unterstützung des Iran eben diese ganz große Eskalation nicht wollen. Aber so wie das im Augenblick läuft, mit immer neuen Angriffen aus dem Südlibanon in Richtung Galiläa und Nordisrael und so, Golanhöhen auch, der hat schon das Potenzial, dass die Netanyahu-Regierung und die Armee irgendwann an einen Punkt kommen könnte und sagen könnte, so kann es nicht weitergehen. Wie gesagt, es findet jeden Tag statt. Wir schauen immer nur auf Gaza. Mhm. Aber es gibt eben diese zwei Unruheherde. Das eine ist, wie beschrieben, in der Westbank, in Jenin vor allem. Und das andere ist, der gefährlichste Herd ist die Hisbollah. Und das hat potenziell eine ganz andere, auch militärische Dimension als selbst die Hamas im Gazastreifen. Denn da, wo die Hamas tausende von mehr oder weniger selbstgebauten Raketen hat, hat die Hisbollah über 100.000 und mit ganz anderen Reichweiten. Die sind inzwischen so ausgestattet, nicht zuletzt durch den Iran, dass sie den größten Teil Israels erreichen können von der Reichweite her. Und das könnte Israel mehr oder weniger jedenfalls vorübergehend lahmlegen. Also das ist ein Gefahrenherd, auf den wir gucken müssen. Und
wissen auch die Iraner, dass die USA den Flugzeugträger USS Gerald R. Ford samt Begleitschiffen im Mittelmeer positioniert haben.
Ja, klar.
Das ist ganz so einfach wäre es dann.
Nein, ich versuche ja die ganze Zeit zu sagen, dass ich diesen Flächenbrand nicht sehe, dass die Iraner das durchaus, dieses politische Signal, das Biden ja sehr schnell gesetzt hat mit der Verstärkung der amerikanischen Präsenz auf See, dass dieses Signal angekommen ist. Und deshalb, ja, muss auf jeden Fall verhindert werden, um es klar zu sagen, dass es zu dieser Eskalation im Norden an der israelisch-libanesischen Grenze kommt.
Mit dem Titel Ihres Buches Israel und wir haben Sie Ihren persönlichen Schwerpunkt in der Debatte auf die deutsch-israelischen Beziehungen gelegt, Herr Sonne. Oder vielleicht müsste ich noch genauer sagen, vor allem auf die deutschen Beziehungen zu Israel. Warum ist Ihnen dieser Aspekt so wichtig?
Ganz einfach. Ich bin Jahrgang 1947, also ich bin sozusagen in die Ruinen des Zweiten Weltkrieges hineingeboren worden.
Und ein Jahr älter als der Staat Israel.
Richtig. Und bin auch aufgrund meiner beruflichen Laufbahn als junger Reporter, Sie haben es ganz am Anfang erwähnt, 1973 zum ersten Mal in Israel gewesen, habe dort über den Yom Kippur-Krieg berichtet, bin über 50 Mal in Israel und auch rundum in praktisch allen anderen Ländern gewesen. Und durch meine Herkunft als Angehöriger dieser unmittelbaren Nachkriegsgeneration bin ich natürlich immer noch sehr dicht an dem großen Thema unserer Vergangenheit dran, nämlich an den Holocaust. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, haben wir Deutschen eine besondere Verantwortung gegenüber dem Staat der Juden. An dieser Überzeugung halte ich auch fest, auch wenn ich durchaus, ich hoffe, das ist in diesem Gespräch klar geworden, kritisch distanzierten Blick auf die gegenwärtige Regierung habe. Aber im Kern bin ich der Überzeugung und bleibe das auch, dass wir uns für die Existenz Israels einzusetzen haben. Das ist die besondere deutsche Verpflichtung und deshalb habe ich auch dieses Buch Israel und wir geschrieben, die Geschichte einer besonderen Beziehung. Das war immer eine besondere Beziehung und ich denke, das wird auch so bleiben.
Die Ereignisse in der Humboldt-Universität haben auch Sie sicherlich sehr umgetrieben. Auch da From the River to the Sea-Rufe. Ein Mitarbeiter, der sich mit Antisemitismusforschung befasst, ist mit rotem Hamas-Dreieck auf dem Namensschild markiert worden. Wenn Sie Universitätspräsident gewesen wären, hätten Sie auf Dialog gesetzt oder hätten Sie diese Leute, wie der regierende Oberbürgermeister von Berlin es gemacht hat, räumen lassen?
Letztendlich schon, ja. Also ich bin schon dafür, dass wir uns dem kritischen Dialog stellen sollten. Das glaube ich schon. Also das grundsätzliche Dilemma, das ist ja ganz offensichtlich auch hier bei uns in Deutschland und gerade hier in Berlin, von wo wir uns ja gerade unterhalten, dass es dieses Dilemma gibt, das darin besteht, einerseits das grundsätzlich garantierte Recht auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit aufrechtzuerhalten und auf der anderen Seite eben dafür zu sorgen, dass das nicht in Hass und in Antisemitismus ausartet. Und das, was unsere Außenministerin jetzt am Wochenende verdienstvoll probiert hat, nämlich sich einem auch lautstarken Dialog zu stellen, war schon mal eine richtige, mutige Tat, für die man sie auch loben muss. Und das tun selbst ihre Kritiker. Also wir müssen sehen, dass wir im Dialog bleiben, aber Antisemitismus kann und darf gerade in Deutschland keinen Platz haben. Das ist leichter gesagt als getan, das ist mir schon klar. Er nimmt eindeutig zu, er erreicht inzwischen auch die Mitte der Gesellschaft und gerade bei den jungen Leuten gibt es viele, die das sehr lautstark tun und zum Teil eben auch Hass erfüllt, das muss man einfach sagen. Und da muss man eben versuchen, die Grenzen zu definieren und da, wo es eindeutig in Richtung Antisemitismus geht, dann auch ein Stoppschild zu setzen. Das befürworte ich ganz ausdrücklich und insofern, ja, wie gesagt, Dialog einerseits, der Versuch, ihn zu führen, zivilisiert und auch beiden Seiten, und das versuche ich in meinem Buch, darauf lege ich dann schon Wert, dass ich dort auch den Muslimen breiten Raum gegeben habe mit ihrer Position, mit ihrer Sicht der Dinge. Einerseits, aber auf der anderen Seite kann es eben nicht sein, dass hier zum Hass und zur Vernichtung Israels auf deutschem Boden aufgerufen wird.
Wir sind beim Begriff der deutschen Staatsräson angekommen. Also ist die dieses uneingeschränkt an der Seite Israels zu stehen, was von den Leuten, den Antisemiten mit strafrechtlich relevanten Taten letztlich angegriffen wird, ist dieses uneingeschränkt an der Seite Israel zu stehen ein wirksames Gegengift gegen das Erbe des nationalsozialistischen Antisemiten Massen und am Ende Selbstmörders Adolf Hitler?
Ja, das soll es jedenfalls sein. Das ist ja die Absicht. Ich meine, ich war dabei, als Angela Merkel das 2008 in der Knesset postuliert hat. Und dann stellte sich natürlich die Frage, was heißt das konkret? Wie sieht das eigentlich aus? Und das hat sowohl eine historische Dimension und da muss man jetzt weit zurückgreifen. Staatsräson, auch wenn sie damals noch nicht hieß, hat schon sehr früh begonnen mit der Wiedergutmachung, mit heimlichen und dann immer offeneren Waffenlieferungen, mit einer intensiven Rüstungskooperation. Und insoweit, ja, praktizieren wir Staatsräson, auch hier und jetzt. Wir liefern Waffen, Rüstungsgegenstände, aber das ist keine Einbahnstraße. Das ist inzwischen nicht nur eine Zweibahnstraße, sondern eine Zweibahnautobahn. Also Rüstungskooperation läuft so intensiv wie nie zuvor. Zwei Stichworte, wir mit unseren U-Booten, die Träger für die israelische nukleare Zweitschlagsfähigkeit sind. Die Israelis jetzt mit der RO-3-Raketenabwehr gegen ballistische Raketen, hier vor allem aus Russland. Das größte Rüstungsgeschäft in der israelischen Geschichte in Richtung Deutschland ausgerechnet. Und israelische Drohnen für die Bundeswehr, die ersten sind gerade hier in Deutschland angekommen. Also das läuft und das ist ein Teil auch der Versicherung, dass wir mit dem Staat der Juden nicht nur im Geschäft bleiben, im Rüstungsbereich, sondern auch weit darüber hinaus in den politischen und ethischen Dimensionen uns für das Existenzrecht Israels stark machen.
Das war der Atlantic Talk Podcast mit dem Israel-Experten, langjährigen ARD-Korrespondenten, Fernsehjournalist und Buchautor Werner Sonne. Seien Sie herzlich bedankt für Ihre Zeit und Ihre Expertise, Herr Sonne. Alles Gute für Sie.
Sehr gerne.
Danke sage ich auch Ihnen für Ihr Interesse an dieser 56. Atlantic Talk Podcast-Folge. Mit der nächsten Folge bleiben wir in der Region, dem Nahen und Mittleren Osten. Nach dem Tod des iranischen Präsidenten und seines Außenministers werden wir uns den sicherheitspolitischen Entwicklungen im Iran widmen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll. Am Mikrofon verabschiedet sich wie immer Ihr Host und Moderator Oliver Weiland.
Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.